Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist Sani. Herzlich willkommen heute am 9. Oktober 2022 zur 715. Folge Verbinde die Punkte. Umbearbeiten, mein heutiger Titel. Und ja, das betrifft nicht nur meine kleine Welt, sondern auch die große Weltenbühne. Wer da ein bisschen genauer hingeblickt hat in der letzten Zeit, der erkennt, dass nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne gewisse Arbeiten wohl stattfinden in diesen Tagen, die uns ja in eine neue Zeit bringen werden, eine neue Epoche scheint da am Horizont auf. In welche Richtung es geht, ja, da lassen wir uns weiterhin überraschen, dass das System, das wir momentan ja in seiner ganzen Schönheit präsentiert bekommen, ja, sehr, sehr laut Lebewohl sagt in diesen Tagen, ist, denke ich, auch den meisten klar. Ich denke, wir erleben hier weiterhin einen großen, großen Aufwachprozess und ja, ich versuche den weiter zu dokumentieren. Wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja, legen wir doch einfach los. Wir beginnen mit einem Artikel von Telepolis. Wer rettet die Stadtwerke? Ich habe es bereits angekündigt, dass viele, viele deutsche Städte beziehungsweise deren Stadtwerke in den letzten Wochen und Monaten erhebliche Probleme bekommen haben und sich da eine ja, bedrohliche Kaskade wohl aufbaut, was dazu führen könnte, dass ja, ein sehr viel größerer Effekt dabei rauskommt als nur in Anführungszeichen einen Niedergang der deutschen Stadtwerke. Diese Situation erleben wir in diesen Tagen an vielen, vielen Stellen. Auch an sehr ja, sensiblen Orten. Ich deute das immer wieder an und ja, gerade wenn es um die Finanzwirtschaft geht, ist weiterhin einiges geboten. Haben wir Ende September schon gesehen. Ja, und im Oktober ging es ja in der gleichen Manier weiter. Wir beginnen zu diesem Thema doch ganz einfach in Deutschland. Hier ist es ja immer noch der gute alte Cum-Ex-Skandal. Eigentümer der Warburg Bank stimmen Veröffentlichung von ungeschwärztem Scholz-Protokoll zu. Ja, unser beliebter Bundeskanzler kann sich nicht mehr erinnern. Diese Aussage wurde jetzt allerdings ein bisschen relativiert, wenn wir uns diesen Artikel hier vom Fokus anschauen. Cum-Ex-Buch deckt auf, dass Scholz sich doch an Warburg-Treffen erinnert. Ich denke, da wird uns noch das ein oder andere präsentiert werden. Wir bleiben bei den Banken und ja, wir können seit längerem ein ja, Filialsterben, ich denke, so kann man es bezeichnen, bei den deutschen Banken verzeichnen. Hier ein paar ja, Beispiele. Das Bankgeschäft im Wandel heißt es hier. Stadtsparkasse schließt Filialen in München. Ein Blick nach Regensburg wegen Online-Banking. Sparkasse Regensburg schließt 10 Filialen. Wie gesagt, alles Beispielsmeldungen. Hier ein Artikel aus Essen, aus Köln. Überall geht es um Filialschließungen. Und hier sind wir in Glewe und Grabow gelandet. Also nicht nur die großen Städte, sondern auch auf dem Land erleben wir, dass ja, Finanzinstitute umgebaut werden. In welche Richtung es führen wird, wie gesagt, da lassen wir uns überraschen. Hier ist es noch bei der Wirtschaftswoche. Sparda Bank Berlin schließt die Zentrale. Sparmaßnahmen heißt es hier. Ja, das alles sind Vorzeichen für einen, ja, einen Fall, ein Event, wie auch immer, dass man das sehen wird, in der wohl nicht allzu nahen Zukunft. Wir haben es immer wieder gesehen, die Schulden dieses, ja, ich möchte nicht ausfällig werden, dieses Finanzsystems, werden für die Player und auch für die großen Player immer, immer untragbarer. Und da gibt es inzwischen einige Spieler, die ja wirklich große Probleme haben. Und ja, das könnte dazu führen, dass, wie gesagt, einiges mitgerissen wird. Hier immer noch die Beispielsmeldungen. Und ja, das muss ich natürlich bringen. Hier, Top-Ökonom Schnabel. Das ist verboten. Grüne Abgeordnete irritiert mit Aussage zu Staatsschulden. Ja, ein Staat kann per se nicht pleite gehen. Irgendwie so war das. Man muss ja nur neue Schulden machen. Ja, auch hier wird dem ganzen Volke vorgeführt, von welchen Persönchen man da geführt wird. Und ja, in allermeisten Fällen an der Nase herum. Ja, aber auch diejenigen, die es tatsächlich wissen müssten, machen nicht unbedingt Hoffnung. Hier ist der Weltbankchef David Malpass, warnt vor einer fünften Welle der globalen Schuldenkrise. Und ja, das wird in diesen Tagen an allen Orten wirklich sichtbar, ob wir an die Börsen schauen, an die Notenbanken, selbst die Zentralbanken, oder ja das allgemeine Chaos und die Panik, die da in der Finanzwelt ja momentan grassiert. Hier heißt es, die drei Top-Ergebnisse. Ja, die Eliten versuchen, das internationale Geldsystem zu erneuern. Ein Reset wird hier angedacht. Wir müssen uns klar sein, dass das, was jetzt kommt, natürlich von den entsprechenden Seiten in eine gewisse Richtung gelenkt werden soll und jeder halt versucht, hier noch das Beste rauszuholen und dass ja gewisse Dinge schon seit sehr, sehr langem geplant sind. Auch das wissen wir, ob nun ja eine positive Wendung am Stichwort Nisara-Gesara kommen wird, werden wir sehen. Ob es ganz was anderes wird, wird sich alles zeigen. Ich denke, dass diejenigen, die es geschafft haben, das Finanzsystem, die ja, gut letzten 100 Jahre unter der Kontrolle zu haben, diese Kontrolle in diesen Tagen längst verloren haben. Und ja, auch da lassen wir uns ja, überraschen, was denn kommt. Und man kann einen sehr schönen Gegensatz sehen, wie ich finde, der Zusammenbruch des Finanzsystems des Westens und auf der anderen Seite der Aufbau eines neuen, ja, Finanzsystems, wenn wir uns die Entwicklungen rund um die BRICS-Staaten anschauen. Ja, ist es, ich habe das immer wieder berichtet. Die BRICS-Staaten versuchen, eine neue Reservewährung zu kreieren, zu erschaffen. Wir haben da die Entwicklungen rund um Russland, China und so weiter gesehen. Und das ist natürlich eine große, große Konkurrenz für das, was da gerade tösend zusammenbricht. Ja, die UN fordert die Zentralbanken auf, ihre Zinserhöhungen zu stoppen. Auch das durchaus eine harte Ansage. Die UN hält sich ja normalerweise aus ja, finanziellen, monetären Angelegenheiten raus. Und hier ist es nun, die Vereinten Nationen fordern die US-Notenbank und andere Zentralbanken auf, ihre Zinserhöhungen zu stoppen. Die Zentralbanken laufen Gefahr, die Weltwirtschaft in eine Rezession zu stürzen, so eine UN-Agentur am Montag. Ja, für die nächste Woche. Ab dem morgigen Montag kann man sich da wohl wieder auf das ein oder andere einstellen, auch wenn ja, dieser Artikel sich auf den letzten Montag bezogen hat. Aber ich denke, es wird ja jetzt im Oktober nicht einfacher werden. Auch über China haben wir schon gesprochen. Hier heißt es, die staatlichen Banken Chinas wurden nun befohlen, hier ja, Gelder aufzustocken, um eine Yuan-Intervention möglich zu machen. Auch das deutet an, dass hier große, große Räder gedreht werden, auch wenn wir nach Osten blicken. So, bleiben wir kurz in China. Alle wollen weg. Deutsche fliehen wegen Null-Covid aus China. Ja, Corona, ja, mehr oder weniger bei ja, vielen Menschen schon vergessen. In China sieht es anders aus. Nach dort gewinnt man mehr und mehr den Eindruck, dass hier ein durchaus rigides Aufwegprogramm gefahren wird. Anders kann ich mir das teilweise nicht erklären, weil man ja deutlich, deutlich übers Ziel hinausschießt. Weiterhin, ja, auch die Chinesen merken das ganz langsam. So, hier heißt es, Australiens Zentralbank hat Milliarden verloren. Also in Verlusten bei Staatsanleihen. Jetzt mal ganz frei übersetzt. Auch das eine Beispielmeldung für das, was momentan weltweit geboten wird. Wir lesen in der Süddeutschen Zeitung, und da wird es jetzt tatsächlich interessant und wir kommen auch wieder ein bisschen mehr in heimische Gefilde. Schweizer Großbank Credit Suisse in Nöten. Ja, das war das große Thema letzte Woche. Auch die Deutsche Bank scheint da ein bisschen mit drin zu hängen. Und das Ganze wurde scheinbar ausgelöst von einem Gerücht in den sozialen Medien. Hier heißt es, wie ja, eine Debatte in den sozialen Medien rund um die Credit Suisse den Aktien der Bank erheblich geschadet hat. Ja, die sozialen Medien entfalten immer wieder gewisse Überraschungsmomente. Wunderschön, auch das zu betrachten. So, hier wird gefragt, sind die Credit Suisse und die Deutsche Bank dabei, zusammenzubrechen? Ja, und was das für Krypto heißt, hier natürlich bei Being Crypto ja, einen gewissen Blickwinkel auf die Angelegenheit natürlich. Aber ja, hier wird bereits angedeutet, dass sich auch ja, bei den größeren Banken etwas ankündigt. Man kann noch nicht vom großen Bankensterben sprechen, aber dass hier große, große Probleme bestehen, das sollte auch für die meisten sehr, sehr klar sichtbar sein. Und ja, beim Fokus heißt es hier, die Sorge vor einer Finanzkrise 2.0 ist riesengroß. Ja, die Umstellungen im Weltfinanzmarkt beschäftigen mich ja in meiner Sendung schon lange und wir werden weiterhin noch ja, ungeduldig gehalten. Ich sag's mal so, dass da was Großes bevorsteht, das ist nicht mehr zu übersehen, in welche Richtung es geht, wie gesagt. Ja, bleibt spannend. Wir bleiben bei der Credit Suisse. Sorge um Credit Suisse Bank, droht uns ein neuer Lehman. Moment, wir erinnern uns an 2008, 2009. Ich denke, dass das, was der Welt da bevorsteht, ungleich größer sein wird, als was wir ja mit Lehman und so weiter Subprime-Krise ja, in den Nullerjahren erlebt haben, wird ja alles auf uns zukommen. Ja, und auch die Bild hat hier den ein oder anderen Ökonomen gefunden. In der Schweiz bahnt sich ein globales Bankenbeben an, das die ja, große Sorge in diesen Tagen ein Schweizer Top-Ökonom warnt, uns droht ein neues Bankenbeben. Ja, wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß, dass die Schweiz eine ganz besondere Bedeutung hat. Eines der wenigen Länder, die ja, mit dem Vatikan, der City of London, Washington noch mithalten können. Mit einem Augenzwinkern natürlich versehen. Und hier haben wir einen weiteren Artikel über die Credit Suisse. Wird die Bank zum Risiko für das System? Ja, wieso spreche ich die Schweiz da in einem Atemzug mit diesen drei Säulen an? Auch dort erleben wir, wenn es um die Finanzwelt geht, gerade große, große Umbrüche. Und ja, die werfen ihre Schatten voraus. Nach Intervention, die Bank of England erklärt Sorge um Pensionsfonds. Ja, wir haben ja in der vorletzten Woche erlebt, dass die Bank of England durch eine gewisse Intervention am Anleihenmarkt hier wohl ja, die britische Finanzwirtschaft gerettet hat. Ein hochrangiger Beamter der Bank of England hat zum ersten Mal bestätigt, dass die Sorge um den Zusammenbruch einer beliebten Pensionsfondsanlage die Zentralbank dazu veranlasst hat, Anleihen zu einem Zeitpunkt zu kaufen, zu dem sie eigentlich mit einem Verkauf beginnen sollte. Ja, ohne da tiefer einzusteigen, wir sehen, dass die großen Finanzplätze der Welt in großen, großen Schwierigkeiten sind und mit die ja, verantwortlichen Kräfte. In Großbritannien ist es die neue Premierministerin Liz Truss und hier ist es nun Ausblick auf negativ gesenkt. Fitch sieht für Großbritanniens Kreditwürdigkeit schwarz. Ja, alles kleinere Meldungen. Und ja, hier geht es um Prinz Charles. Es heißt hier, ein Plan für einen grünen King Charles. Verkauft das Familiensilber und benutze das Geld, um den Planeten zu retten. Auch hier kann man eventuell ein Fünkchen von Agenda erkennen. Ja, über die Malteser habe ich in den letzten Wochen auch immer wieder gesprochen. Manche leben es noch so fürchterlich, als hätte es die Französische Revolution nie gegeben. Auch im Vatikan gibt es in den ja, absoluten Machtelikten erhebliche Verwerfungen. Und ja, die Geschichte rund um den Malteserorden sollte man damit einbeziehen, auch wenn es um die finanziellen Angelegenheiten geht. Wie ich finde, wir kommen hier direkt zum Papst. Auch das ja, habe ich schon berichtet. Papst in Crashpanik. Vatikan holt sämtliche Vermögenswerte zurück. Was steckt dahinter? Ja, es ist zum 30. September passiert oder sollte bis dahin passieren. Ja, auch da schauen wir mal. So, die großen Player werden angegriffen. Und da habe ich hier einen Brief von John M. Schroeder, seines Zeichens der Schatzmeister des Staates Louisiana, und er hat einen gewissen Lawrence D. Fink, Larry Fink von BlackRock, der CEO sozusagen, einen Brief geschrieben und hier geht es um ja, die Beschlagnahmungen von gewissen Geldern und zwar, jetzt muss ich es kurz suchen, wird der Staat von Louisiana und ja, hier der Herr Schroeder in seiner Person als Schatzmeister 64,8 Milliarden Dollar an Cashflow und 16 Milliarden an Trust Funds von BlackRock beschlagnahmen. War keine Zeitungsmeldung wert, ich habe da nichts gefunden. Aber dieser Brief, ja, sollte er tatsächlich original sein, ist immer schwierig nachzuprüfen, existiert. Und ja, deutet durchaus auch an, dass hier ja, die großen Spieler gerade in großen Problemen stecken. So, und was machen die Russen? Die haben jetzt etwas offiziell gemacht, was sich lange angekündigt hat. Russland hat Bitcoin und Kryptowährungen für internationalen Handel in jeder Industrie erlaubt. Ja, auch das ist den meisten keine Schlagzeile wert, aber ich denke, hier gehen wir in eine ganz besondere Richtung, auch wenn wir uns an ja, meine erste Meldung heute zurückerinnern, oder die zweite, der ist eben um die, nee, war nicht die erste, der zweite, eine spätere Meldung, der es eben um die BRICS-Staaten ging und ja, deren neues Finanzsystem. Wir werden sehen, was uns präsentiert werden wird. So, und dann noch eine Meldung von der New York Times. Die Währungen rund um die Welt brechen gerade zusammen. Also wir haben es vom Pfund gesehen, vom Euro, vom Dollar und so weiter. Wie heißt es weiter? Außer Bitcoin. Ja, in einem Zeitraum, also einer Woche, in der eben alle anderen Währungen weltweit abgeschützt sind, ist der Bitcoin um 6,5% gestiegen. Aber ja, muss natürlich alles nichts heißen. So, wir verlassen die Welt der Finanzen und blicken uns ja, die Fragen der Grenzziehungen mal ganz frei gesehen an. Da tut sich ja momentan ja auch in Europa das ein oder andere. Und ja, ein Blick in den fernen Osten zeigt uns, dass man da nicht alleine ist. Südkorea hofft weiter auf die Einheit mit dem Norden. Und ja, eine ähnliche Meldung könnten wir auch aus eben nicht Großbritannien bringen, sondern aus Irland. Es ist näher, als es jemals war. Dann könnte es bald zu einem vereinten Irland kommen, heißt es hier. Ja, das sind die Dinge, die Nebenschauplätze für viele. Aber auch dort tut sich meines Erachtens sehr, sehr viel im Hintergrund, was ja bei Zeiten an die Oberfläche kommen wird. Ja, wir blicken in den Iran, wo die Frauen und inzwischen auch viele, viele Männer für ihre Freiheit auf die Straße gehen, zumindest erscheint uns das von hier aus so. Worum geht es den Demonstranten im Iran? Sie setzen auf den raschen Kollaps des Systems. Also auch dort ist wohl einiges zu erwarten und ja, viele, viele Frauen im Westen zeigen ihre Solidarität und ja, schneiden sich die Haare ab. Wie ja, sinnvoll das ist und nicht, kann jeder selber bewerten. Aber auch das zeigt, ja, dass sich im Iran einiges tut. Auf der anderen Seite kennen wir die Farbrevolution natürlich und gerade wenn sich westliche Schauspieler und Schauspielerinnen in innere Angelegenheiten von ja, freien Ländern einmischen, dann sollte man ein bisschen misstrauisch werden, lehrt uns die Vergangenheit. Oh gut, natürlich wünscht man den Menschen im Iran alles, alles Gute, dass sie für ihre Freiheit bzw. den Kampf für ihre Freiheit belohnt werden. Ja, ein weiterer Regierungsrücktritt. Die Regierung von Kuwait ist ja, zurückgetreten. Und ja, wo wir gerade von gewissen ja, politischen Fragen gesprochen haben. Wir haben einen Brief bekommen von den Polen. Polen hat seine Forderung nach Entschädigungen für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden bekräftigt. Kurz vor dem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock und ja, man bekräftigt die Forderung nach Reparationen. Eine diplomatische Note wurde unterzeichnet, wird noch spannend werden. So, damit blicken wir langsam in Richtung der Ukraine. Die USA fordern die EU auf, der Ukraine endlich Geld zu überweisen. Die US-Regierung fordert von der EU raschere Zahlungen. Teuer sind unter anderem die von den USA geleasten Waffen. Ach, Waffen liest man inzwischen auch. Na klar, wir sind im 21. Jahrhundert. So, die Ukraine droht den Krieg finanziell zu verlieren. Auch das, ja, sagt natürlich viel aus. Es gab jetzt eine Gegenoffensive, ich komme gleich darauf zu sprechen. Momentan scheint es zumindest medial so, dass die Ukraine ein bisschen Oberwasser bekommt. Aber ich denke tatsächlich nicht, dass sich die Russen hier die Butter noch vom Brot nehmen lassen. Ja, wo wir gerade nochmal bei den finanziellen Angelegenheiten sind, ukrainischer Zentralbankchef kündigt Rücktritt an. Und ja, vielleicht weiß er mehr. Und ja, damit blicken wir noch nach Moskau und schauen uns ein bisschen diese ganze Situation an. Ja, über die Annexion der vier Gebiete der Ost- und Südostukraine habe ich bereits berichtet. Und da wurden letzte Woche nun die Annexionspapiere offiziell unterzeichnet. Also mit Putins Unterschrift sind die völkerrechtswidrigen natürlich Angliederungen ukrainischer Gebiete formal vollzogen. Kremlsprecher Peskow kündigt ein Vorrücken der russischen Armee an, denn derzeit kontrolliert Russland seine neuen Gebiete nur teilweise. Ja, hier sehen wir die Karte, kann sich jeder anschauen, wie immer alle Artikel unter meiner Homepage verbindedie.de. So, dann wurde in der letzten Woche ganz viel von einem ukrainischen Vormarsch gesprochen. Ja, und die russischen Probleme, die in diesen Tagen nicht weniger geworden sind. Die Teilmobilmachung verläuft für die russische Führung weiterhin nicht überall nach Plan. Derweil rücken die ukrainischen Streitkräfte sowohl im Nordosten als auch im Süden weiter vor. Ja, wie gesagt, wie weit man das glauben will und was in der Ukraine tatsächlich passiert, soll jeder selber bewerten. Wir arbeiten hier mit dem Material, das uns zur Verfügung gestellt wird. Und ja, da jubiliert die Mainstream-Presse in der letzten Woche. Ukrainische Streitkräfte melden weitere Gebietsgewinne, Berichte über russische Folterkammern, ja, die üblichen Thematiken. Ukraine an zwei Fronten auf dem Vormarsch, heißt es auch hier. Und ja, das Ganze nach der Einnahme von Lyman. Ukrainer befreien annektierte Stadt Lyman nur 24 Stunden nach Russlands Einverleibung. Ja, hier eindeutige Gesten mal wieder. Und ja, wir werden sehen, ob dieser Krieg tatsächlich noch in den Winter hineingeführt werden muss. Hier heißt es, die Ukraine erobert 400 Quadratkilometer zurück. Russland nimmt Siedlungen in der Ostukraine ein. Also da geht es weiter hin und her, heißt es hier. Auch bei CNN heißt es, Russland muss große Verluste hinnehmen. Das Ganze im Süden, während ja, hier. So, wir werden wieder etwas geopolitischer blicken auf die Beziehungen ja, des Westens, der Europäer und vor allem der Amerikaner zu Russland. Und hier heißt es, Russland warnt die USA vor einem direkten militärischen Aufeinandertreffen bzw. dem Risiko desgleichen. Und ja, die NATO hat sich, oder ein paar Mitglieder der NATO hat sich zusammengetan, um ja, den Beitritt der Ukraine zu fordern. Allerdings heißt es hier schon bei der Tagesschau, neun NATO-Staaten machen ein wenig Druck. Ja, am Freitag hat die Ukraine einen beschleunigten NATO-Beitritt beantragt und 2 Tage später positionieren sich neun NATO-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung auf und fordern, die Ukraine aufzunehmen, allerdings ohne einen Zeitpunkt zu nennen. Ja, leise, leise Töne hier wieder die Ukraine ins Spiel zu bringen. Etwas lautere Töne kamen da von einem Treffen, was es mit Macrons europäischen Megagipfel in Prag auf sich hat, heißt es hier. Dutzende Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag zur Europäischen Politischen Gemeinschaft zusammen. Was die sein soll, weiß noch keiner so recht. Die Europäische Politische Gemeinschaft. Werden da etwa ja, gewisse Nägel mit Köpfen gemacht? Wir werden es beobachten. Die Europäische Politische Gemeinschaft nimmt in Reaktion auf Russlands Krieg Gestalt an. Ja. Wenn wir sehen, ob wir hier ein völkerrechtliches Subjekt haben oder ja eher eine lose Vereinigung von Gleichgesinnten. Mal schauen. Ja, auch hier nochmal die EU setzt mit Partnern Zeichen gegen Putin und wunderbar wird es ausgedrückt bei der Presse. 88 Fäuste gegen Moskau. Darf man 88 eigentlich noch sagen? Hier wird es den Menschen ganz offen gezeigt. Ja, dass man hier natürlich nur Gutes im Sinn hat, seitens der EU, sehen wir immer wieder. EU will tausende Soldaten der ukrainischen Armee ausbilden. Ja, wie gesagt, die Frage einer Kriegseinmischung steht weiter im Raum. Wer nicht die gleiche Meinung hier vertritt, der ja, bekommt seine Probleme, vor allem wenn er das Ganze noch öffentlich Macht TV-Philosoph Brecht fertig gemacht, weil er für Dialog mit Russland ist. Ja, wie kann er nur? Und da blickt man jetzt auf unseren besten Gesundheitsminister aller Zeiten. Er stellt sich gegen den Philosophen und twittert: Wir sind im Krieg mit Putin. Ja, Herr Lauterbach hat da wohl besondere Informationen erhalten. Ich sehe noch nicht, dass sich die Bundesrepublik im Krieg mit Russland befindet. So deutlich hat es noch kein Regierungsmitglied ausgedrückt. In einem Tweet kritisiert SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Philosophen Richard David Precht und verortet Deutschland im Krieg. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. So schnell geht's. Nun gut, eine weitere kleine Meldung zu Lauterbach. Auch das passt natürlich ins Bild. Lauterbach prüft Streichung. Homöopathie als Kassenleistung soll entfallen. Ja, dass man da überhaupt noch was zahlt, ist eh schon Skandal genug. Alles ganz normal im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, dann macht es weiterhin den Eindruck, als ja, möchte man die Situation noch zu einem gewissen Grade eskalieren lassen. Trotz russischer Atomdrohungen, Bundesregierung verkündet neue Waffenlieferungen an Kiew. Ja, einfach weitermachen, kein Problem. Auch wenn der ein oder andere hier tatsächlich schon ein gewisses Risiko sieht, dass der Krieg auf Deutschland übergreift. Und ja, dieses Risiko sei hier laut Harald Kujat sehr real. Ja, wir werden sehen, wie weit das Ganze noch auf die Spitze getragen werden muss, getrieben werden muss. Deutsche Truppen für Übung der NATO sind gerade in Litauen eingetroffen. Auch das ja alles kein Problem. Ist man ja schon mal in der Gegend. Und wie lange eine militärische Konfrontation mit Russland dauern würde, ja, von deutscher Seite aus wohl sehr kurz. Bundeswehr hat Munition für maximal 2 Tage Krieg, heißt es hier bei der Oldenburger Online-Zeitung. Ja. Keine schlechten Witze an dieser Stelle. So, auch Selenskyj hat natürlich wieder seinen Senf beizutragen und warnt den Westen, russische Panzer könnten nach Warschau fahren. Ja, die Sprache der Eskalation wird weiter gepflegt. Polen erwägt im Gegensatz dazu wegen der russischen Bedrohung US-Atomwaffen im Land. Also wenn man sich einen entstehenden Atomkrieg zusammenbasteln müsste, dann würde der ungefähr so losgehen, wie wir momentan die Meldungen präsentiert bekommen. Aber auch hier, ja, werde ich nicht auf diese Panikmache mit eingehen, sondern ich sehe das weiterhin, ja, als ein notwendiges Schauspiel, das der Welt präsentiert werden muss. Und ja, wir werden sehen, wie wir da weiter verfahren werden. Selenskyj fordert atomare Präventivschläge gegen Russland. Ja, für den Kreml ist das ein Aufruf zum Dritten Weltkrieg. Ja, einen atomaren Präventivschlag, ich denke, dass man in Moskau etwas brüskiert ist, ist wirklich zu verstehen. Die Berliner Zeitung titelt: Selenskyj will den Dritten Weltkrieg, zumindest wenn es nach dem Kreml geht. Die NATO muss den Einsatz russischer Atomwaffen verhindern, notfalls mit eigenen Präventivschlägen, so Selenskyj. Ja, sein Sprecher rudert zurück. Russland ist entsetzt. Ja, es wird sich tatsächlich ja von westlicher Seite aller Mühe gegeben, dass dieser Konflikt ja noch weiter geht und auch ja, regional über die Grenzen der Ukraine hinaus fortgeführt werden soll. So scheint es zumindest. Muss Putin die Atomwaffe oder nicht? Das Atom, das Nukular, weiter ein großes Thema in den Medien, auch hier eine gewisse Panik machen natürlich. Selenskyj-Berater, das Risiko steigt. Ja, was dafür und was dagegen spricht? Ja, was spricht schon gegen einen Atomkrieg? Bitte. So, Gegenschlag an drei Fronten. So hart reagiert der Westen, wenn Putin Atomwaffen einsetzt. Diese Atomwaffen, beziehungsweise Diskussion um selbige, wird in diesen Tagen an die ja, Frühstückstische der Menschen gebracht. Und ja, auch das sage ich immer wieder, natürlich meines Erachtens zu einem großen Teil nur dazu gedacht, hier die Menschen in Panik und in Angst und in Ohnmacht zu versetzen. So, unsere gute Bundesangie hat sich mal wieder geäußert. Sie spricht von einer Zäsur. Putins Drohungen seien nicht als Bluff einzustufen. Ja, wir werden sehen, wie weit uns hier die Geschichte führen wird. Ähnliche Worte kommen. Nein, andere Meldung, wo wir gerade bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel waren, wo die Ex-Intendanten besser als Angela Merkel versorgt werden. Hier geht es um Luxusrenten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, auch das nur am Rande. So, ähnliche Worte wie Merkel hat der Bundeswehrgeneral Carsten Breuer, der ein oder andere wird ihn noch kennen, gewählt, Putins Atomdrohung sehr ernst nehmen. Ja. Schauen wir mal. Ja, und auch die Briten bekommen hier eine Prise Endzeitstimmung serviert. Wladimir Putin gnadenlos. Schockaussagen im Parlament. Feuert Russland eine Rakete auf die Londoner Tower Bridge an. Und hier bei 20 Minuten aus der Schweiz heißt es sogar, Putins Staatssender droht mit Atomtsunami auf Großbritannien. Ja, dieses Thema wird nun, da Corona ja ziemlich ja, in Vergessenheit schon fast gerät, wird nun dazu benutzt, den Leuten weiterhin ja, die tägliche Panik zu servieren. Ja, in den USA lässt man schon mal für 290 Millionen Euro Medikamente für Nukleare-Notfälle kaufen, muss natürlich nichts bedeuten. Und ja, auch die Sprache eines Joe Biden ist weiterhin äußerst klar. US-Präsident Biden warnt, Welt sei so nah an Armageddon wie seit der Kuba-Krise nicht mehr. Eine nukulare, muss natürlich heißen, Apokalypse. Ja, das Weiße Haus relativiert Bidens Armageddon-Aussage zum möglichen Atomschlags Russland. Und ja, hier heißt es beim Guardian, Bidens Armageddon-Warnung basiert nicht auf neuen Geheimdienstberichten, so nun die neueste Aussage aus den USA. Ja, wir haben wohl doch nicht das Armageddon erleben, zumindest nicht in diesen Tagen. Auf die Frage hin, was er denn mit dem Armageddon genau gemeint hat, also läuft Biden buchstäblich vor den Reportern weg. Ja, hier kann man es vielleicht kurz anschauen. Ah, es dauert zu lang. Ja, dauert zu lang. Kannst du dir anschauen. Wie gesagt, die Links findet ihr auf meiner Homepage. Ja, hier wird gefragt bei RTL, was heißt eigentlich Armageddon? Joe Biden warnt davor wegen Putin und der Atombombe. Ja, es ist unklar, wo der Ort Armageddon genau liegt. Im biblischen Sinn beschreibt Armageddon die Entscheidungsschlacht im Krieg gegen Gott und das Ende der Welt. Ja. Ein durchaus ordentlicher Rahmen, das, was wir da momentan präsentiert bekommen. So, auch Donald Trump schaltet sich erneut ein. Dumme Leute ohne Ahnung. Trump fordert Ukraine-Verhandlungen und warnt vor einem neuen Weltkrieg. Ja, Donald Trump warnte auf einer Veranstaltung in Nevada mit Blick auf Russland vor einem dritten Weltkrieg. Er forderte Friedensverhandlungen, machte Anspielungen auf eine dritte Amtszeit. Ja, alles nur keine dritte Amtszeit. Auch eine dritte Amtszeit ist interessant. Dann bräuchte jetzt erst noch eine zweite. Alles wäre besser als eine dritte Amtszeit oder eine zweite Amtszeit. Trump. Ich denke, dass der ein oder andere auch einen Atomkrieg kaufen würde. Natürlich alles ein bisschen mit einem Schmunzeln präsentiert. So, Nordkorea feuert schon mal erste Raketen ab. Es ist Kim Jong-uns fünfter Test eines Flugkörpers innerhalb von 10 Tagen. Japans Regierung fordert die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Ja, auch in Asien gewisse Spiele. Ich denke, die Situation in Taiwan wird auch noch ein großes Thema werden. Und ja, wir werden es weiter beobachten. Nun gut, die FAZ berichtet hier über Gerüchte von nuklearen Vorbereitungen Russlands. Hier wird natürlich ausschließlich von russischer Seite weiter provoziert. Man sucht die Eskalation und da gab es nun Berichte um das russische Atom-U-Boot Belgorod, das nun ausgelaufen sein soll. Gibt es ja, gewisse Verwirrungen? Auch die Amerikaner haben einen Mega-Flugzeugträger nach Europa geschickt. Vielleicht macht man sich ja da auf die Suche nach diesem U-Boot. Und ja, hier ist die Belgorod mit einer angeblichen Superwaffe. Aufregung um verschwundenes russisches Atom-U-Boot. Das U-Boot soll mit einer neuen Weltuntergangswaffe ausgestattet sein. Dem Bericht zufolge soll es ausgelaufen sein um das Waffensystem Poseidon im arktischen Meer zu testen. Ja, große, große Aufregung um das U-Boot Belgorod. Und dann blicken wir doch mal in die Stadt Belgorod. Hier heißt es, seltsame Lichtsäulen, gelbes Licht, wurden über Belgorod in Russland gesehen. Und ja, da wurde natürlich spekuliert, ob es sich hier um außerirdische handeln, um neue Superwaffen, um ein natürliches Phänomen. Ja, und auch T-Online hat sich hier die Frage gestellt. Seltsame Lichtsäulen erscheinen über russischen Städten. Ja, worum es sich dabei handelt, ist unklar. Und das Ganze passiert in ganz Russland. Ja, wird schon nichts sein. Und hier wird die Frage gestellt, hat Russland hier die Laserwaffe Peresvet getestet, eben mit diesen Lichtsäulen? Auch das natürlich gewisse Spekulationen. So, dann hat Putin ja vorletztes Wochenende bereits die Annexion der vier Gebiete in der Ostukraine angekündigt. Und das Ganze wurde entsprechend gefeiert auf dem Roten Platz mit einem Konzert. Und ja, dort wurde dann von Putin verkündet, dass Russland den Sieg in der Ukraine davontragen wird. Wie gesagt, werden wir sehen. In seiner Rede, die durchaus lesens- und hörenswert ist, je nachdem, wie man es lieber hat, wurden mehrere Dinge angesprochen, unter anderem auch die satanistischen Amerikaner bzw. satanistische Vorgänge in den USA. Und er nennt auch die westlichen Eliten den Feind. Und zwar nicht nur den Feind Russlands, sondern den Feind aller freiheitsliebenden Menschen weltweit. Und ja, er positioniert sich hier meines Erachtens relativ klar für das, was da kommen mag. Und ja, am Freitag hat er Geburtstag, glaube ich. Ja, am Freitag. Also vorgestern. Freitag hat Putin seinen 70. Geburtstag gefeiert, das Ganze in einem Petersburger Palast. Und ja, hat weiterhin viel zu tun. Wir wünschen ihm natürlich auch von dieser Stelle her alles, alles Gute. Wenn man das denn darf, weiß ich ja nicht, ob. Ja, wahrscheinlich darf man es nicht mehr. Ja, Putin hat Staats- und Regierungschef zum 70. Geburtstag eingeladen. Ein informeller Gipfel fand statt in St. Petersburg. Und ja, man hat ihm ein bisschen versaut. Es geht um Putins Geburtstag. Irre Verschwörung von russischen Propagandachef. Die Ukraine würden ihre Gegenoffensive in der Ostukraine mit Absicht so auslegen, dass sie den 70. des Kremlsführers versauen, sagt eine bittere Stimme in seiner Sendung. Er ist natürlich nicht die feine englische Art an dieser Stelle. Aber ja, da kam es dann gestern noch zu einem zweiten Angriff, einem Sabotageakt, was auch immer. Mehrere Tote bei Explosion, heißt es, die brennende Krimbrücke ist eingestürzt. Eines der Prestigeobjekte Russlands, wie man so sagt, ist die Explosion auf der Brücke, die die Krim enger an Russland binden sollte. Ja, mehrere Tote, gesperrte Bahnlinie, wir werden heute nochmal hören, beträchtliche Schäden an der Autobahn. Nach der Zerstörung von Putins Prestigeobjekt bleiben viele Fragen offen. Und ja, wer war es? Wir wissen immer sofort, wer es war. Natürlich waren es die Russen selber, wie schon die Nord Stream 2. Ich denke ja, die einzigen, die Interesse daran hätten, eine solche Brücke oder eine Pipeline wieder zu sprengen, sind natürlich nur die Russen. Alle anderen haben da weder die Motivation noch das Know-how, hier irgendetwas in dieser Art zu bewerkstelligen. Ja, auch hier kann man die Dinge, denke ich, mit einem klaren Auge bewerten, wenn man das denn möchte. So, nun blicken wir auf die Frage der Energie. Putin stellt AKW Saporischschja und der russische Verwaltung. Auch das wurde viel diskutiert in den letzten Wochen. Und ja, wir blicken auf die Energieversorgung Europas. Hier heißt es Baltic Pipe. Die Gaspipeline zwischen Norwegen und Polen hat in einer Schlüsselbewegung einen wichtigen Schritt nun damit begonnen, die Pipeline zu öffnen, um die Abhängigkeit von Russland hier zu beenden. Ja, zeitlich recht passend zu den Vorfällen rund um die Nord Stream 2. Auch in Deutschland macht man sich Gedanken um die Abhängigkeit von Russland, was die Energie betrifft. ja, zu minimieren und man hat sich das ein oder andere einfallen lassen. Deutschland und Spanien wollen Europa mit Gaspipeline über die Pyrenäen versorgen, ist sicher etwas, was ja, sich noch bis zum Winter ausgeht. Hier heißt es, nach dem Scholz-Besuch fallen die Saudis dem Westen in den Rücken. Mit einer Schamoffensive hat der Bundeskanzler in Riad für die Lieferung von günstigem Öl geworben, trotz des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Doch nun hebt das OPEC-Kartell unter der Führung von Prinz bin Salman die Preise an und spielt damit direkt Russland in die Hände. Ja, ein Schelm, wer hier Böses denkt. Und auch aus Washington kommt da eine ganz klare Ansage. Ölländer haben sich mit Russland verbündet. Die Ölländer-Allianz um Saudi-Arabien hat gerade beschlossen, die Förderung deutlich zu kürzen. Die Reaktion aus dem Weißen Haus folgt prompt. Ja, und deutlich, da werden dicke, dicke Tränen fließen in diesen Tagen. Ja, und dass die Amerikaner an diesem, wie soll ich sagen, Theaterstück, an dieser Schmierenkomödie rund um russisches Gas und Öl ordentlich mitverdienen, haben wir uns schon denken können. Nun heißt es hier bei NTV, die USA verdienen bei jedem Tanker 200 Millionen Euro. Ja, aber die USA brauchen es natürlich am aller nötigsten. So. Auch hier wird die Realität immer mehr Menschen klar. Europa wird kein billiges US-Gas mehr bekommen können, sagt ein amerikanischer Energieunternehmer. Und hier bei Report 24 heißt es über unseren beliebten Wirtschaftsminister Habeck. Er versteht nicht, warum US-Flüssiggas so viel teurer ist als russisches Pipeline-Gas. Aber ja, über die grüne Politik und ein gewisses wirtschaftliches Verständnis habe ich ja heute schon gewisse Andeutungen gemacht. So, laut Ministerium, gespeichertes Gas ist nicht für Deutschland reserviert. Man musste immer noch ein bisschen was verkaufen. Und ja, wird spannend, wie lang uns das Gas denn reicht. Sollte die Nord Stream 2 doch noch geöffnet werden? Angeblich ist sie ja kaputt. Laut Nord Stream 2 Leitung könnte man aber wieder, nee, laut Gazprom könnte man die Nord Stream 2 Leitung aber wieder in Betrieb nehmen. Und das heißt sogar Münchner Merkur. Moskau bestätigt Einsatzbereitschaft für Nord Stream 2. Ja, anscheinend war das Loch dann doch nicht so schlimm aus irgendeinem Grund. Wer weiß es schon. Ja, wird spannend, ob man das Angebot der Russen annimmt oder nicht. Hier heißt es, die Bombardierung der Nord Stream zeigt die Nadel der Verdächtigungen etwa in Richtung der Vereinigten Staaten. Wieso sollten die Amis hier irgendetwas in die Luft sprengen? Haben sie noch nie gemacht. Die Berliner Zeitung fragt, wollte Joe Biden der Nord Stream ein Ende bereiten? Ja, da gibt es auch gewisse Aussagen eines Joe Biden, kann man so verstehen. Und auch um anderen Verschwörungstheorien nicht in die Hand zu spielen, heißt hier, nein, der Absturz eines Industriellen hat nichts mit den Nord Stream Lecks zu tun. In den sozialen Medien wird ein Zusammenhang zwischen dem tödlichen Flugzeugabsturz eines deutschen Unternehmers und den Nord Stream Lecks konstruiert, doch den gibt es nicht. Hier geht es um den am 4. September verunglückten deutschen Unternehmer Peter Griesemann. Ja, seine Firma soll hier eine gewisse Zusammenarbeit mit der Nord Stream AG gehabt haben und ja, wenige Wochen vor dieser Situation rund um den Nord Stream die Explosion ist eben hier der Industrielle verstorben. Muss natürlich, wie alles andere, mal wieder Zufall sein. Ja, hier nochmal die Meldung, blaue Funken, Trauen um Familie Griesemann. Ja, wir blicken auf eine Aussage aus den Vereinigten Staaten. Ein Wirtschaftswissenschaftler der Columbia-Universität ist der Meinung, dass die USA wahrscheinlich wohl hinter der Sabotage der Nord Stream steckt. Also ein Ami sagt, ja, wir waren es selber. Und ja, hier haben wir diesen US-Ökonomen Jeffrey Sachs. USA für Lecks in Nord Stream Pipelines verantwortlich. Natürlich krude Verschwörungstheorien, die da von der anderen Seite des Atlantiks auf uns zukommen. Und ja, wo wir gerade bei den kruden Theorien sind. Daya Dugina durch Autobombe getötet. USA vermutet Ukraine hinter Anschlag auf Tochter von Putin-Vertrauten. Ja, auch das durchaus eine bemerkenswerte Aussage, wie ich finde. Und ja, wir haben jetzt die Aussagen, dass die Amis für das Leck in Nord Stream verantwortlich sind, die Ukraine für den Mord an der Tochter von Dugin verantwortlich ist. Und ja, da stellen wir uns jetzt die Frage, wer die Krimbrücke gesprengt haben könnte. Ja, natürlich waren das die Russen. So, wir bleiben bei der Frage der Energie, der Versorgung und blicken nach Deutschland. Stadtwerke Flensburg, da sind wir bei den Stadtwerken, kündigen 45.000 Haushalten die Gasverträge. Ja, in diesem Stile wird es wohl die nächste Zeit weitergehen. Hier heißt es, bis zu 7 Millionen Deutsche könnten die Energiepauschale wieder verlieren. Das auch wieder Beispielsmeldungen für die generelle wirtschaftliche Situation in diesem Lande. 300 Euro wieder weg, heißt es hier. Und ja, die Welt titelt hier, EU-Kommission bereitet Europa auf Blackouts im Winter vor. Ja, das macht so richtig Hoffnung. Und wer da einen kleinen Vorgeschmack haben möchte, der blicke nach Bangladesch. Mega Stromausfall in Bangladesch, 140 Millionen Menschen ohne Saft. Ja, wir werden es sehen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten, natürlich immer wieder. US-Wetterdienst sagt Mildwinter voraus. Gute Nachrichten für unsere Heizkosten. Auch hier, ja, wird man mal wieder herumgeführt. Der Naivität sind keine Grenzen geboten. So, am Krisen- und Insolvenzticker. Deutschlands Exportüberschuss fällt auf historisches Tief. Auch alles Meldungen, die in diesen Tagen nicht mehr überraschen. Nun auch noch Katzenfutter betroffen. Lieferengpässe bei Discountern sorgen für leere Regale. Aber auch das nichts Neues. Ja, weiteres Beispiel. Kostenschock durch die Energiekrise. Tausende Geschäfte in Deutschland kurz vor der Schließung. All diese Meldungen bringen natürlich auch einen gewissen Unmutsfaktor mit. Und ja, auch den werden wir alle miteinander zu spüren bekommen. So, ein Satz noch zur Inflation. Man spricht ja momentan offiziell von 10,5%, glaube ich, im September. Und hier heißt es Lebensmittel, Energie, Wohnen. Die wahre Inflation liegt bei 56%. Ich denke, da kommt man der Wahrheit schon etwas näher. Wir blicken auf einen Artikel des Südwestdeutschen Rundfunks und ja, jeder, der einen Vorgeschmack bekommen möchte, wie es denn aussehen kann, wenn wirklich nichts mehr geht, der hat mit dem Ahrtal in den letzten 1,5 Jahren wirklich einiges an Anschauungsmaterial bekommen. Flut im Ahrtal heißt es hier, Videos aus Polizeihubschrauber erstmals veröffentlicht. Fällt einem nichts mehr ein, das Versagen in der Nacht der Flut, plus das Trauerspiel jetzt Monate später noch. Und ja, die Politik kann natürlich für nichts etwas. Flutopfer über Innenminister Roger Lewenz. Dieser Mann ist eiskalt, heißt es hier. So, ja, Corona gab es ja auch noch und auch hier sehen wir einen allgemeinen Auflösungsprozess. In Baden-Württemberg gibt es Kritik an der Maskenpflicht in Pflegeheimen. Die Regelung gilt ab Oktober. Wir werden sehen, wie lange sich dieses ganze Konstrukt noch aufrechterhalten kann. Fehlt da nicht was? Aufregung im Busfoto der FDP, auch das, ja, Momentaufnahmen der Situation in Deutschland. Die ganze Welt soll es sehen. Und ja, ein Blick nach Bayern. Markus Söder, welche Rolle spielt seine Ehefrau in der bayerischen Maskenaffäre? Ja, wahrscheinlich gar keine. Kann ja gar nicht. Ja, den gibt es auch noch, unseren lieben Bundesjens. Bund will 800 Millionen Masken thermisch verwerten. Das Gesundheitsministerium hat nun bestätigt, dass der Bund 800 Millionen Masken verbrennen will. Dabei soll es sich um Masken handeln, deren Haltbarkeitsdatum zwischenzeitlich abgelaufen ist. Ja, dem ehemaligen Minister Jens Spahn wurde vorgeworfen, zu viele Masken beschafft zu haben. Ja, 800 Millionen Masken hin oder her. Ich denke, da gibt es sogar noch einen gewissen Heizwert jetzt im Winter. Also hat er sich quasi als ein bisschen näher gezeigt. Und wie gesagt, mit einer solchen von Kompetenz strotzenden Regierung, egal ob die neue oder die alte, muss man sich tatsächlich keine Sorgen um den Wirtschaftsstandort Deutschland machen. Ja, immerhin keine Testpflicht bei Corona-Verdacht in den Schulen, eine Änderung der Corona-Regeln. Also auch hier nimmt der Wahnsinn langsam ein Ende, wobei ja uns noch einiges an Aufarbeitung bevorstehen wird. Kriminelle Geheimnisse, STIKO-Mitglied verlangt Herausgabe von Impfstoffdaten und da könnte man weitermachen. Dieser großes Thema, wer die letzten 2,5 Jahre verfolgt hat. Weiß das. Und ja, bei der Welt wird inzwischen schon gefordert zu den Covid-Impfstoffen. Alle Daten müssen auf den Tisch. In Wissenschaftskreisen kommen Zweifel auf, wer hätte es gedacht, ob die Angaben der Hersteller zum mRNA-Impfstoff stimmen. BioNTech, Pfizer und Moderna verweigern sich bislang einer unabhängigen Überprüfung der Daten. Auch ein STIKO-Mitglied übt nun Kritik. Ja, hier hört man die Nachtigall schon trapsen, wie man schon so sagt. Großes Thema weiterhin, die Übersterblichkeit. Sie setzte mit Beginn der Impfkampagne ein. Empirische Studie belegt zeitlichen Zusammenhang. Auch das ja leider nicht überraschend im Jahr 2022. Und hier heißt es, ja, der heutige Todesfall. Wrestlerin stirbt mit nur 30 Jahren. Trauer um Sarah Lee. Ja, aus noch nicht geklärten Gründen ist sie gestorben. So. Wir sind in den USA. Die US-Behörde CDC, nein, die FDA, verweigert Offenlegung von Autopsieberichten von Impftoten. Auch da wird man seine Gründe haben. Eine Gruppe von Polizisten und Ex-Soldaten schließt Impfzentrum und ruft andere auf, dasselbe zu tun. Geschehen in England, in Bristol. Und ja, eventuell sehen wir hier eine Art Vorgeschmack auf was da noch kommen mag. Ein Blick nach Schottland, wo gestiegene Todeszahlen bei Babys und Kleinkindern momentan für Furore sorgen und wo neue Ermittlungen angedacht worden sind. Ja, auch hier natürlich eine Sache, die nichts mit irgendetwas zu tun haben kann, außer vielleicht mit Banalitäten wie Hustensaft. Mehr als 60 Kinder in Gambia gestorben. WHO waren vor verunreinigten Hustensaft, ja, der wird's gewesen sein. Und zur WHO noch ein weiterer Artikel, auch durchaus bemerkenswert. Kein Mechanismus dafür. Die WHO kann das Ende der Covid-19-Pandemie nicht erklären. Ja, während immer mehr Länder schrittweise zur Normalität zurückkehren, kann die Weltgesundheitsorganisation das Ende der sogenannten Covid-19-Pandemie nicht erklären. Es gäbe keinen Mechanismus dafür. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der ehemalige kommunistische Terrorist, zitiere hier nur, der auf Bill Gates und Chinas Gnaden die WHO anführt, eine gänzlich andere Agenda verfolgt. Ja, das ist natürlich Einschätzung, kann jeder sehen, wie er möchte. Aber ja, ich sehe ja schon eine gezielte Beendigung, die von Anfang an so hat laufen müssen, da ja gewisse Mechanismen gegriffen haben und damit der Welt gezeigt wurde, was hier wirklich geplant war. Und ja, den Great Reset kauft heute einfach niemand mehr ab. Und da kann man gewissen Kreisen, gewissen Personen durchaus dankbar sein. Ich nenne es da keine Namen. So, Verdacht auf falsche Corona-Atteste. Polizei durchsucht 84 Objekte in mehreren Bundesländern. Wie gesagt, auch da wird es in alle Richtungen noch zu gewissen Ermittlungen und Aufarbeitungen kommen. Und wo wir gerade bei Razzien sind, US-Geheimdienste gab die Hinweise, hört. Terrorrazzia im Ruhrgebiet. Ja, gefundene Waffen nicht scharf. Verdächtiger hat auch keine gefährlichen Stoffe in der Wohnung. Ja, der US-Geheimdienst. Ja. Lass mal's. So, Razzien in Deutschland. Auch ein Thema weiterhin in den USA. Hier heißt es, in Deutschland werden Razzias durchgeführt wegen Hassrede und Beleidigungen in den sozialen Medien. Ja, das erinnert wahrscheinlich den einen oder anderen Amerikaner an frühere Tage, ich sag's mal so. Ja, und wo wir gerade beim Thema sind, möchte ich darauf hinweisen, dass ja Oliver Janich immer noch in den Philippinen im Gefängnis sitzt und ja, sollte auf keinen Fall dort vergessen werden. Natürlich kann man da wenig machen, aber ja. Wie soll man sagen, wenn jemand in dieser Situation steckt, ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man vergessen wird. Und das ja, möchte ich tatsächlich nicht tun und darauf immer wieder hinweisen, dass seit nun mehr als einem Monat, ja, fast zwei Monaten hier, Oliver Janich in Haft ist. Und ja, dasselbe gilt auch für einen Michael Ballweg, der nun in Haft bleiben muss. Das Landgericht lehnte die Haftbeschwerde ab. Also auch hier darf man sich fragen, wer in den entsprechenden Ländern, wenn so alles im Gefängnis sitzt und ja, wer nicht. Und auch hier kann man einiges sehen. So, wir bleiben bei den berühmten Namen Und blicken auf Elon Musk. Er will Twitter jetzt doch kaufen. Tech-Milliardär Musk will den Online-Dienst Twitter nun doch, wie ursprünglich vorgesehen, übernehmen. Twitter teilte in einem knappen Statement mit, man beabsichtige die Transaktion wie geplant zum Abschluss zu bringen. Ja, da geht's hin und her. Und ja, Elon Musk, mehr und mehr das Enfant terrible dieser Bühnenshow. Wir hören ganz krude Ausführungen von Elon Musk zu dem Thema Ukraine. Zuerst allerdings lesen wir hier katastrophaler Kommunikationsverlust. Die Ukraine meldet Ausfälle von Starlink-Satelliten während der Rückeroberungen. Möchte ich natürlich nichts hineininterpretieren. Hier heißt es nicht sein erster Fehlgriff. Ukraine-Äußerungen von Elon Musk. Was hat er gesagt? Die Krim ist Teil Russlands. Elon Musk macht Friedensvorschlag für das Ende des Ukraine-Krieges. Ja, die Krim ist Teil Russlands, geht natürlich gar nicht. Und ja, Elon Musk, er spielt weiter in aller Ruhe sein Spiel und bringt immer wieder gewisse Themen an die Oberfläche. Hier heißt es Musk-Theorie. Die Marxisten sind schuld, dass meine Tochter nicht mit mir redet. Ja, immer wieder für diverse Themen offen. Von Elon Musk kommen wir zu Jack Dorsey, der ehemalige Chef von Twitter. Er nennt Facebook einen Sumpf der Verzweiflung im privaten Textaustausch mit Elon Musk. Ja, diese vermeintlichen reichsten Männer der Welt. Ich denke, auch hier wird ein gewisses Spiel gespielt. So, jemand, der sich ganz klar für Zelensky äußert, ist hier Luke Skywalker. Er ist ein fantastischer Mann. Luke Skywalker kauft Waffen für Zelensky. Ja, es gibt diejenigen, die das ganze Spiel mitspielen und diejenigen, die sich mit einer gewissen Kritikfähigkeit durchaus auszeichnen in diesen Tagen. Ja, und einer davon ist Kanye West. Er beschuldigt Kushner, den Schwiegersohn Trumps, selbigen zu sabotieren. Ja, diese Typen haben es nur geschafft, Trump zurückzuhalten. Ja, um Kushner gab es ja immer gewisse Diskussionen. Und ja, zu Kanye West, da gab es einen riesen Auftritt auf der Pariser Fashion Show. Kanye West schockt mit rassistischem T-Shirt. Was steht drauf? White Lives Matter, also weiße Leben, bedeuten etwas als Pendant zu Black Lives Matter, was natürlich keinesfalls rassistisch ist. White Lives, also weiße Leben, die eine Bedeutung haben, sind rassistisch. Vor allem, wenn ein Schwarzer solchen Pulli anhat. Ja, Riesenaufregung. Man muss ihn einfach mögen. Kanye West im White Lives Matter Shirt. Witzig, wenn die da drauf kommt. zeigt mal wieder, wie wenig Humor da in der einen oder anderen Pressestube noch übrig geblieben ist. Und ja, Kanye West hat sich natürlich nach seinen Skandalaussagen rechtfertigen, erklären müssen. Und ja, hier heißt es, nach dem Aufruhr der letzten Tage legt Kanye West nochmal nach. In einem TV-Interview erklärt er seine Einstellung zur Abtreibung, den gottlosen Medien, seine Unterstützung von Donald Trump und warum er die White Lives Matter Shirts gemacht hat, die er bei der Fashion Week in Paris präsentierte. Ja, der ein oder andere spielt das Spiel nicht mehr mit. Und ja, Kanye West hat weitere Aussagen gemacht. Er nennt den ehemaligen Präsidenten Barack Obama den Büromanager von Black Lives Matters. Was soll man dazu sagen? Eine weitere Aussage zu Obama, die Verbindung zwischen Kanye und Obama hat abgenommen, nachdem Kanye nicht mehr bereit war, Dinge zu sagen, für die er ja unterstützt worden wäre oder die man von ihm als Rapper erwartet hätte. Ja, und die Erwartungen nicht erfüllt hat wohl auch Coolio, ein weiterer US-Rapper, der vor wenigen Tagen zu Tode gekommen ist. Unter mysteriösen Umständen. Er hat kurz vor seinem Tod gewisse Aussagen gemacht und ja, von ihm kann man wohl ausgehen, dass er tatsächlich mehr wusste und eventuell, ich will da keine Vermutungen anstellen, ein nicht ganz natürlicher Tod. So, wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Scrubs-Produzent Elk Weinberg wegen Vergewaltigung angeklagt, haben wir schon gehört. Der 62-Jährige soll seinen Hollywood-Status benutzt haben, um junge Frauen unter dem Vorwand von Fotoshootings in sein Haus zu locken. Mehr als 2 Dutzend Frauen sollen Übergriffe geschildert haben. Und ja, auch bei den amerikanischen Fußballerin gibt es einen Missbrauchsskandal. Ermittler decken Dimension von Missbrauch auf. Auch das Thema weiterhin in den großen Medien. Der Mann, der Jimmy Savile aufliegen hat lassen, hat geäußert, dass er in einem weiteren pädophilen Fall arbeitet und kündigt große, große Neuigkeiten an. Neue Ermittlungen auch gegen den belgischen Kinderschänder Marc Dutroux. Auch da weiß man inzwischen, dass es sich hier wohl ja nur um die Spitze eines riesigen Netzwerks handelt. Und auch hier, ja, bestehen wohl Beziehungen in allerhöchste Kreise. Was uns nun zum Fall Epstein-Maxwell bringt. Der Anwalt der Epstein-Opfer sagt, dass Maxwell, also Ghislaine Maxwell, immer noch ein paar Asse im Ärmel hat. Und damit meint man wohl, ja, sie wird noch das ein oder andere wissen. Wir haben heute immer noch keinen einzigen Namen ihrer Kunden. So, wir blicken auf die Washington Times. Ein weiterer Prozess von Durham beginnt am Dienstag. Hier geht es um, Igor Dachenko, eine Schlüsselfigur im Fall des Dilosiers. Und ja, auch wenn es um Durham geht, wartet man weiterhin Großes. Zieht sich schon seit einiger Zeit. Ja, ein weiterer Artikel diesbezüglich. Trumps Anwalt benutzt die Anklage von Julian Durhams gegen Igor Dachenko, um Sanktionen zu bekämpfen. Hier geht es im Fall rund um Hillary Clinton. Also, dieser Durham-Prozess kommt zwar irgendwie klein daher, könnte aber wirklich große, große Ergebnisse bringen. Nun gut, Schmerz, Demütigung und seelische Qualen. Trump verklagt. CNN hatte ich, glaube ich, schon angedeutet. Eine dreistellige Millionensumme wird gefordert. Ja, Streit über Geheimdokumente. Trump schaltet Supreme Court ein. Der frühere US-Präsident will dem Justizministerium den Zugriff auf Dokumente erschweren, die das FBI in seinem Anwesen gefunden hat. Jetzt zieht er vor den obersten Gerichtshof. Ja, er hat in einer Rede angekündigt, was denn mit den Ermittlungen gegen Obama, gegen die Bush und so weiter sei. Auch hier könnte man ja mehr vermuten. Wir werden all das sehen. Ja, und hier hatte Trump keinen Zugang zu den exklusiv kontrollierten Dokumenten von Bush Senior, deutet diese Thematik nur an. Ja, dann immer wieder wird Trump mit Q oder QAnon, wie es im Moment heißt, in Verbindung gebracht. Trump nähert sich QAnon immer weit an, heißt hier, es ist wie ein Kult. Hat man nun auch schon beim Münchner Merkur festgestellt. Und ja, wir lassen uns auch da weiter überraschen, was uns ja noch so präsentiert wird. Bevor wir in den Vereinigten Staaten zurückkehren, blicken wir kurz nach Brasilien, wo letzten Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahlen stattgefunden hat. Angeblich mit einem Sieger Lula, erinnert alles ein bisschen an das, was wir 2020 in den USA gesehen haben. Und hier heißt es: Brasilien vor der Stichwahl. Die Macht stärkt die Mächtigen. Der linke Präsidentschaftskandidatin Lula da Silva hätte in der ersten Runde fast gewonnen, aber Bolsonaros Clique konnte sich in der Legislative festsetzen. Ja, und heute wird dann in Brasilien eine Entscheidung getroffen. Wird spannend. Vor allem, ja, weil im Vorfeld und auch danach viele, viele von Wahlbetrug gesprochen haben, hat in den sozialen Medien sehr, sehr viel gefunden. Lula gewinnt erste Runde. Bolsonaro-Fans sprechen von Wahlbetrug. Ja, und das bringt uns natürlich traditionell fast schon wieder in die Vereinigten Staaten, wo ein CEO einer Wahlsoftwarefirma nun wegen Diebstahl verhaftet wurde. Muss natürlich nicht so deuten, genauso wenig wie diese Meldung hier. Das FBI hat einen Wahlbeamten in New York verhaftet. Hier geht es um ein Betrugsschema bei der Briefwahl. Muss natürlich alles nichts mit irgendwelchen Präsidenten und Scheinpräsidenten zu tun haben. Eine Riesenshow weiterhin, die uns hier präsentiert wird. Und ja, damit kommen wir zu Joe Biden. Biden strebt offenbar zweite Amtszeit an. Wir freuen uns. Seine Sprecherin hat die Kandidatur bestätigt. Ja, er war in Florida, hat das Land oder den Bundesstaat nach dem Hurrikan besucht. Und ja, der Wiederaufbau kann hier Jahre dauern. Zeitgleich hat Biden nun eine Lockerung der US-Drogenpolitik gefordert. Einfacher Marihuana-Besitz. Biden will Verurteilte begnadigen. Ja. Lass ich so stehen. So, ich habe schon vorher von Scheinpräsidenten gesprochen. Es gibt immer wieder leise Hinweise darauf, dass ja hier nicht alles beim Rechten oder nicht alles nach dem Plan gelaufen ist. Hier heißt es, die Besucher von Biden in Delaware wirken mysteriös, da das Secret Service nun zugegeben hat, dass man keine Aufzeichnungen geführt hat. Da schließt der eine oder andere raus, wenn keine Aufzeichnungen durch den Secret Service gemacht wurden, werden Präsidenten besucht und wenn nicht, dann gibt es auch keinen Präsidenten. Ergo scheint Biden nicht der wahre Präsident zu sein. Ist natürlich ja, für den einen oder anderen etwas weit hergeholt, aber wenn man ja, Dutzende solcher Hinweise bekommt, dann fragt man sich doch ganz langsam schon, was denn hier gespielt wird. Und ja, vom Vater zum Sohn wird Hunter Bidens Laptop seinem Vater zum Verhängnis. US-Republikaner bereiten ein Impeachment vor und ganz aktuell kamen nun die Berichte, dass es Beweise für Steuerbetrug durch Hunter Biden gibt. Hunter Biden, Sohn des US-Präsidenten, erklärt vor rund anderthalb Jahren, dass gegen ihn in Steuerangelegenheiten ermittelt wird, weist Vorwürfe jedoch stets zurück. Nun soll es laut Ermittlern jedoch Beweise dafür geben. Ja, Donald Trump freut sich auf jeden Fall, heißt es hier. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Hier nochmal Steuervergehen, falsche Sage. Sohn von Biden droht nun eine Anklage. Ja, und bei die Online heißt es dann noch, der US-Präsident vergisst die Kameras und irritiert mit F-Wort. US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch Florida besucht, um sich ein Bild von den Schäden durch Hurrikan-Eiern zu machen. Für einen Moment vergaß er dabei die Mikrofone. Was hat er gesagt? Ja, niemand. Pop-up mit einem Biden. Ja, könnte ich auch den einen oder anderen schlechten Witz einwerfen. Komm mal her. Ja, haben wir es alle gehört. Na gut, Donald Trump hat ebenfalls eine kräftige Wortwahl, wie wir alle wissen. Und nun heißt es hier, er nannte Merkel Bitch. Skandalbuch enthüllt Trumps dunkle Seite. Ja, das soeben erschienene Enthüllungsbuch Confidence Man sorgt in den USA für Schlagzeilen. In dem vulgären Spitznamen, die Donald Trump vergab, offenbart das Buch die tiefe Boshaftigkeit des ehemaligen US-Präsidenten. Auch Angela Merkel kommt bei Trump nicht gut weg. Ja, so wohl nicht überraschend. Nun gut, wir haben das Thema des Wahlbetrugs gesehen und kommen jetzt ja, über Umwege nach Berlin. Wahlpannen in Berlin. Karlsruher Richter sieht Zustände wie in einer Diktatur. Ja, kann man sich auf die Zunge zergehen lassen. Bundesverfassungsrichter Peter Müller sagte in einem Podcast der FAZ, dass derartige Abläufe wie in Berlin in Deutschland wohl noch nie stattgefunden haben. Und ja, es gab wohl schon die ein oder andere Diktatur in Berlin. Ja, blick mal auf diese Pannenwahl. Bundestagswahl wird möglicherweise in 300 Berliner Wahlbezirken wiederholt. Die Bundestagswahl, ja, ein Jahr später. Es ist absurd. Ganz egal. Ja, und dann kam es gestern noch rund um Berlin zu einer Sabotage. Ausfälle von Zügen. Anschlag auf das Kabelsystem legt Zugverkehr lahm. Sabotage. Wahnsinn. Täter nehmen kritische Infrastruktur ins Visier. Experten vermuten Insiderkenntnisse bei Tätern. Wer weiß, dass man hier nicht gleich Richtung Moskau blickt, verwundert fast ein bisschen an dieser Stelle. Sabotage am Bahnnetz auf gewisse Weise professioneller. Also es scheint hier schon kein Klimaretter zu sein, weil da fehlt es ja bekanntlich an gewissen Kompetenzen. Eine gezielte Sabotage hat am Samstag den Zugverkehr im Norden Deutschlands weitgehend lahmgelegt. Ja, der Terrorismusexperte Schmidt geht von einer neuen Tätergruppe aus. Das Vorgehen sei sehr professionell gewesen, sagte er in den Tagesthemen. Ja, und das BKA hat sich auch geäußert, staatlich gesteuerte Sabotage denkbar. Ja, da fragt sich jetzt nur noch, welcher Staat? Mache ich keine Anspielungen, aber ja, es gibt die ein oder andere Verschwörungstheorie, die ja nicht allzu weit liegt, sage ich mal, in dieser Richtung. Die Konsequenz war durchaus eine große: Bahnfernverkehr im Norden lahmgelegt, auch Mitteldeutschland betroffen. Und ja, böse Zungen behaupten jetzt, dass es einen Zusammenhang gibt bis zwischen diesem Ausfall der Fernzüge und den Demonstrationen, die jetzt am Wochenende stattgefunden haben, vor allem eben in Berlin. AfD-Großdemo, Berlin mit Bundesbahn nicht mehr erreichbar. Natürlich purer Zufall. Und wenn hier bei Journalistenwatch ja geschwurbelt wird, dass die Deutsche Bahn den Ausfall nur wegen der Demo verkündet hat, ja, ist natürlich ganz, ganz weit hergeholt. Nun gut, wir blicken auf diese Demonstrationen. Bereits vorigen Samstag kam es in Berlin zu einer ersten Querfront im heißen Herbst. Seit Monaten wurde es befürchtet, jetzt wurde es Realität. Eines Handwerkerprotest getarnte Demo rechtsextremer verschmolz in Berlin mit einer Veranstaltung linker Friedensaktivisten. Diese reagierten spät auf den Besuch. Ja, nicht, dass es da noch Kinder der Liebe gibt von dieser Verschmelzung. ja, egal. Dann ist auch am letzten Wochenende, also gestern, hat in Berlin eine Demonstration stattgefunden. Rund 10.000 AfD-Anhänger demonstrieren in ihrem Protest gegen die Energiepolitik. Ja, und ja, unter dem Motto, das Ganze, unser Land zuerst. Ja, auch Proteste in anderen ostdeutschen Städten. Tausende demonstrieren gegen die Bundesregierung. Und auch in Hannover gab es eine Demo. 3.000 Menschen bei Querdenker-Demo in der City. Es ist wie in der DDR. Und ja, schöner Satz hier von der Welt. Wahlkampf-Endspurt mit 1000 Scholz-Anhängern gegen 3000 Querdenker. Ja, so ungefähr scheinen die politischen Verhältnisse momentan in Deutschland zu sein. Ja, es muss wieder demonstriert werden, merken auch die Linken, wie gesehen. Und Gregor Gysi hat nun angekündigt, wir müssen uns die Montagsdemonstrationen zurücklauen. Ja, viel Spaß an dieser Stelle. Und ja, auch andere Leute gehen weiterhin auf die Straße. Auch, ja, mediengerecht, unnötig Abgase freigesetzt. Die grüne Jugend führt Klimakampf mit Spritgenerator. Auch hier gibt es natürlich nichts zu sehen. Man ja, zeigt der Welt, wie man tickt. Und ja, als letzte Meldung, um das Ganze abzurunden, die nächsten Tage und Wochen ja ein bisschen in der Glaskugel zu sehen. Es kommt was auf uns zu, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und als Einstimmung kommt schon mal von Rainer Haseloff die Forderung an den Bund, die nationale Notlage auszurufen. Wir brauchen eine Beruhigung der Bevölkerung, mahnt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff und fordert den Bund auf, eine nationale Notlage auszurufen. Ja, er verweist dabei auch auf immer mehr Demonstrierende. Und ja, viele sprechen in diesen Tagen vom Roten Oktober. Und ja, wir werden sehen, was uns nächste Woche bringen wird und ja, wie weit dieses ganze Theaterstück noch ausgedehnt werden kann und natürlich auch muss. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die Woche. Ich werde jetzt wieder regelmäßiger berichten können. Wie gesagt, meine Umbearbeiten sind ja, beendet. Und ich hoffe, mein Setting hier ist auch akustisch von der Audioqualität okay. Ich denke, ich muss mir noch ein bisschen was basteln, aber das wird auch hinhauen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin einen ja, wunderbaren Weltuntergang. Bis zum nächsten Mal. Seid lieb zu euren Nachbarn und macht es gut. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Der Sunny ist draußen.